Die Radio Wissen. Update.
An schlimme Bilder aus Syrien hat man sich ja mittlerweile schon fast gewöhnt. Jetzt ist die Lage dort wieder etwas komplizierter geworden. Die Türkei hat Bodentruppen geschickt, die gegen den IS kämpfen sollen, aber auch als Offensive gegen die Kurden gedacht sind. Das ist das erste Thema im Update heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Heute ganz früh am Morgen hat die Türkei zusammen mit der internationalen Anti-IS-Allianz eine Grenzstadt im Norden von Syrien angegriffen, Jarablus. Die wird von der Terrormiliz IS kontrolliert. Tom Stevenson, Reporter beim Sender France 24, hat von der türkischen Regierung erfahren, wie genau der Angriff abgelaufen ist.
Das Büro des türkischen Präsidenten hat uns bestätigt, dass Panzer der türkischen Armee die Grenze zu Syrien passiert haben. Heute am frühen Morgen hat türkische Artillerie angefangen, Orte rund um Jarablus anzugreifen. Dann kamen türkische Kampfjets und jetzt sind Panzer eingerückt.
Dass die Türkei den IS in Syrien vertreiben will, ist nicht neu. Dass Bodentruppen geschickt werden, schon. Das ist quasi eine Premiere.
Türkische Soldaten waren schon mal in Syrien, aber eher, wenn es darum ging, militärisch zu beraten. 2015 haben sie auch ein Grabmal verteidigt, aber Panzer, die direkt eine IS-gehaltene Stadt angreifen, das ist tatsächlich neu. Das ist schon ein Wandel im syrischen Bürgerkrieg.
Und es gibt noch etwas ganz Entscheidendes bei diesem Angriff. Er soll nämlich nicht nur gegen den IS gehen, sondern auch gegen die Kurden. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat den Kurden gedroht. Sie sollen sich zurückziehen aus dem Norden von Syrien. Das fordern mittlerweile auch die USA. Für die Türkei sind die Kurden, genau wie der IS, Terroristen. Und die Türkei sieht es überhaupt nicht gern, dass die Kurden, wenn sie dem IS in Syrien Städte abgenommen haben, dann dort bleiben und quasi ihr eigenes Herrschaftsgebiet aufbauen. Der ARD-Reporter Volker Schwenk erklärt, dass sich die Türkei bedroht fühlt.
Dazu muss man sich vergegenwärtigen, diese 900 Kilometer Grenze zwischen Syrien und der Türkei, die sind mittlerweile fast vollständig in kurdischer Hand. Die Kurden haben ihre Einflusszonen deutlich ausgebreitet im Zuge dieses Bürgerkrieges in Syrien. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Zipfel sozusagen zwischen Azaz und zwischen Jarablus, das ist dort, wo jetzt die Panzer einmarschiert sind, der ist nicht in der Hand der Kurden. Und jetzt will die Türkei diesen Ort, diesen Grenzort besetzen, zum einen um dem IS zu schaden, zum anderen aber auch, um schneller zu sein als die Kurden und zu verhindern, dass die Kurden diesen kompletten Korridor in ihre Hand bekommen.
Die syrische Kurdenpartei PYD ist sehr verärgert. Ihr Vorsitzender hat per Twitter gedroht, die Türkei werde untergehen, wenn sie weiter gegen die Kurden vorgehe. Auch die syrische Regierung hat den Militärangriff der Türkei verurteilt. Sie sagt, damit sei ihre Souveränität verletzt worden. Politikexperten glauben, dass der Angriff heute auf Jarablus ein Zeichen ist für eine neue Syrien-Politik der Türkei. Die Türkei will dort die Kurden vertreiben und ihren Einfluss sichern.
Was sonst noch wichtig war?
Im Zentrum von Italien hat es heute Nacht ein schweres Erdbeben gegeben. Es gibt viele Tote, zuletzt war die Rede von mehr als 70. Viele Menschen sind aber noch verschüttet. Helfer können nicht überall durch, weil Straßen durch Erdrutsche blockiert sind. Viele Dörfer sind völlig zerstört. Der Bürgermeister von Amatrice in der Provinz Rieti sagt, von seinem Ort sei fast nichts mehr übrig. Ein Drama, sagt der Bürgermeister. Das Erdbeben hatte sein Epizentrum in der Provinz Perugia, etwa 150 Kilometer nordöstlich von Rom. Selbst da waren die Erdstöße noch zu spüren. Die Bundesregierung und die EU haben Italien Hilfe angeboten. Um festzustellen, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist, sollen jetzt Satellitenbilder ausgewertet werden. In Italien kommt es immer wieder zu Erdbeben, weil dort zwei Erdplatten gegeneinander drücken. Besonders gefährdet sind Sizilien, aber auch das Zentrum von Italien, wo das Erdbeben jetzt passierte. Deutschland will bereit sein für den Ernstfall. Die Bundesregierung hat heute ihr Konzept zur Zivilverteidigung beschlossen und Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Pläne offiziell vorgestellt. In den letzten Tagen war schon heiß diskutiert worden, die Menschen sollen Hamsterkäufe machen und vielleicht kommt die Wehrpflicht wieder. Der Bundesinnenminister sagt, wir wollen keine Panik machen, wir wollen nur gerüstet sein für den Ernstfall.
Es geht bei dem heute beschlossenen Konzept um Vorsorge. Wir alle wünschen uns, dass uns größere Krisen erspart bleiben. Aber wir müssen uns vorbereiten, damit wir in einer solchen großen oder größeren Krisengefahrenlage auf Vorbereitungen zurückgreifen können. Es ist für verantwortungsvolle und vorausschauende Politik vernünftig, angemessen und mit kühlem Kopf sich auf Katastrophenszenarien vorzubereiten. Das macht jedes Land der Welt.
Der Wehrpflicht hat de Maizière übrigens eine Absage erteilt. Eine Wiedereinführung stehe nicht zur Debatte. Beim Zivilschutzprogramm geht es darum, wie die Behörden im Ernstfall zusammenarbeiten und wie sich jeder vorbereiten kann, wenn zum Beispiel IT-Systeme ausfallen oder die Wasserversorgung. Apotheken sollen Medikamente auf Vorrat lagern, Banken sollen sich überlegen, wie sie Bargeld auszahlen können. Die Bürger sollen sich einen gewissen Lebensmittelvorrat zulegen. Aber diese Empfehlung gibt es schon lange. Es ist auch nicht neu, dass die Regierung solche Pläne zum Zivilschutz hat. Aber sie mussten mal aktualisiert werden. Als das letzte Konzept gemacht wurde, gab es noch nicht mal das Internet. Die Opposition sagt, ja, wir brauchen ein aktuelles Programm, aber sie kritisiert, dass die Pläne genau jetzt vorgestellt werden. Durch den Amoklauf in München und Angriffe durch Flüchtlinge seien die Menschen gerade sowieso schon verunsichert. Da schüren Gedanken an den Ernstfall nur Panik, sagt Irene Michalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen.
Wenn ich die Leute jetzt dazu anhalte, sich einen 10-Tages-Lebensmittelvorrat anzulegen oder nach Möglichkeit auch eine Bargeldreserve im Haus zu haben für den Fall, dass hier alles zusammenbricht, und dann schafft das insgesamt ein Klima der Verunsicherung. Und deswegen muss man hier klar trennen, neues Zivilschutzkonzept ja, aber so wie politisch damit umgegangen wird, ist aus meiner Sicht sehr fragwürdig.
Die Opposition wirft der Regierung vor, dass sie das Sicherheitskonzept gerade jetzt vorstellt, weil bald in einigen Bundesländern Wahlen sind und vor allem die Union punkten will mit dem Thema Sicherheit.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das neue Zivilschutzkonzept wird im Netz unterschiedlich diskutiert. Lima 12666 meint bei Spiegel Online, die Bevölkerung wird dazu angehalten, einen Lebensmittelvorrat von mindestens 10 Tagen vorzuhalten. Wird uns da etwas Wichtiges verschwiegen? Oder ist das alles nur Wichtigtuerei im Sommerloch? Sabasi Yu Naumann meint bei Fokus.de, für mich gibt es 2 Erklärungen. Erstens, die Regierung befürchtet einen Krieg, schön selbst mit den Russen provoziert. Zweitens, die Hamsterkäufe bringen Millionen von Steuergeldern ins Staatssäckel. Kleinste Minderheit findet, es ist erstaunlich, wie viel Häme ein vernünftiges Vorsorgekonzept auslöst. Freuen wir uns, dass Nahrung, Licht, Wärme und ein trockenes Plätzchen in den letzten Jahrzehnten meist sicher zur Verfügung standen. Hoffen wir, dass wir nie Notvorräte brauchen, dass wir sie aber haben, wenn es mal eng wird. C. Hochwald meint auch, dass Vorräte sinnvoll sein können. Man muss ja nicht gleich an Krieg und Terror denken. Dieses Jahr hat gezeigt, wie schnell wetterbedingt ganze Dörfer und Regionen von Energie, Frischwasser und Supermärkten abgeschnitten sein können.
Was noch wichtig wird.
Morgen wird's kritisch für Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff. Die ist schon suspendiert. Ab morgen soll der brasilianische Senat entscheiden, ob sie endgültig abgesetzt wird. Experten sagen, das sei sehr wahrscheinlich. Rousseff wird vorgeworfen, dass sie Zahlen zum Staatshaushalt geschönt hat, um besser dazustehen, und dass sie Geld ausgegeben hat ohne Zustimmung des Kongresses. Rousseff sagt, die geplante Absetzung sei ein Putsch.
Und sonst in der Welt?
Die Autofahrer in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona werden wohl 2-mal hinsehen, wenn sie an dieser Reklametafel vorbeikommen. Hey ISIS, you suck. Hey ISIS, du kotzt uns an, könnte man die Botschaft an der Interstate 10 in Richtung Innenstadt übersetzen. Dahinter steht eine Gruppe von Muslimen, die sich gegen den IS, gegen den radikalen Islam, aber auch gegen Islamophobie aussprechen. Anfang des Monats schrieb der Mitbegründer, wir wollen die Menschen daran erinnern, dass wir ganz alltägliche Muslime sind, die ihr Leben leben, ihren Glauben praktizieren und auch als Amerikaner unser Bestes tun. Und schreibt er, ISIS, also die Terrormiliz IS, repräsentiert weder uns noch unseren Glauben. In Chicago stand die erste Reklametafel, weitere im ganzen Land sollen folgen. Das Netz könnte die norwegische Volkskirche teuer zu stehen kommen. Seitdem man dort online austreten kann, machen das täglich Tausende. Nach Angaben der lutherischen Volkskirche hat sie allein am ersten Tag, als das neue Portal freigeschaltet wurde, 10.000 Mitglieder verloren. Auf der anderen Seite sind bislang nur rund 550 Menschen eingetreten. Die zuständige leitende Bischöfin in Oslo ist allerdings nicht sehr überrascht von der Entwicklung. Die Kirche hat nach ihren Worten mit einer großen Anzahl von Austritten gerechnet und großen Respekt vor der Entscheidung jedes Einzelnen. Insgesamt gehören der lutherischen Volkskirche in Norwegen rund 3,8 Millionen Menschen an. Das sind mehr als 70% der Bevölkerung. Die schottische Polizei macht Kopftücher zum Teil der Uniform. Polizistinnen dürfen jetzt auch im Dienst hochoffiziell einen Hijab tragen. Das ist die mit am weitesten verbreitete Kopfbedeckung muslimischer Frauen. Bisher hatte die schottische Polizei auch schon andere religiöse Kopfbedeckungen erlaubt, der Hijab war davon aber ausgenommen. Als Grund für den Sinneswandel hieß es jetzt, die Einsatzkräfte sollten alle Bevölkerungsgruppen repräsentieren können, denen sie auch zur Seite stehen. Und da gehörten Muslime eben dazu. Außerdem erhofft sich die schottische Polizei davon auch, dass sich mehr muslimische Frauen für eine Laufbahn im Sicherheitsdienst entscheiden und nicht wie bisher davor zurückschrecken, weil sie ihr Kopftuch im Dienst ablegen mussten.
Wissensnachrichten.
Well, sometimes I go out by and I look across the water.
Das ist Amy Winehouse, krasse Sängerin, leider viel zu früh gestorben. Und damit ist sie nicht alleine. Australische Forscher sagen, Sängerinnen sterben früher als Normalmenschen und im Schnitt auch früher als ihre männlichen Sängerkollegen. Aglaya Dane aus den Wissensnachrichten, was gibt's denn da noch so für Beispiele?
Konkret nennen die Forscher Sängerinnen zum Beispiel wie Whitney Houston, die mit 45 gestorben ist, Karen Carpenter vom Duo Carpenters, die wurde 33, oder auch Janis Joplin, die wurde wie Amy Winehouse nur 27. Insgesamt haben die Forscher für ihre Statistik die Daten von 13.000 Musikern verwendet, Frauen und Männern. Alles Musiker, die zwischen 1950 und 2014 gestorben sind. Und dann haben sich die Forscher eben angeguckt, wie alt sind die Musiker eigentlich geworden.
Und die sind nicht so alt geworden?
Ja, also 27 wie Amy Winehouse, das ist schon extrem jung zum Sterben. Das ist kein typisches Todesalter für Musikerinnen, kommt aber bei Musikern häufiger vor als bei anderen Menschen. Aber genauer sieht es eben so aus, bei männlichen Musikern kommt der Peak zwischen 50 und 60 und bei Musikerinnen steigt die Todesrate sprunghaft ab 40 und die bleibt dann auch ziemlich hoch bis 70. Da sind also dann schon viele Musikerinnen tot, während die Normalbevölkerung gerade erst anfängt zu sterben.
Und die Forscher wissen jetzt, warum die Musiker früher sterben?
So genau nicht, aber es spricht schon sehr viel dafür, dass Sex, Drugs und Rock'n'Roll nicht gerade helfen, alt zu werden. Bei den Musikerinnen, die sehr jung sterben, also zwischen 20 und 30, da sterben überdurchschnittlich viele eines unnatürlichen Todes, also Mord, Selbstmord oder Unfall. Und bei den etwas Älteren sterben sehr viele an Hals- oder Brustkrebs. Das sind eben typische Krebsarten, die Frauen bekommen, die viel Alkohol und Drogen konsumieren.
Von Drogen kommen wir jetzt zu anderen Giften. Es geht um die, die in unserer Wohnung sind.
Ja, da gibt es echt einige. Acetone, Benzene oder Formaldehyde. Die werden von Farben zum Beispiel an den Wänden ausgedünstet, von Möbeln, Kopierern oder auch Putzmitteln. Und manche Menschen werden richtig krank davon. Das nennt sich dann Sick Building Syndrome. Und die Leute haben zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit, Asthma. Und US-Chemiker haben jetzt etwas Neues gefunden, was helfen könnte.
Mein Tipp wäre ja lüften.
Ja, ist glaube ich auch nicht verkehrt. Aber nein, es ist die gute alte Zimmerpflanze.
Ja.
Die Forscher der State University in New York at Oswego haben 5 Sorten von Zimmerpflanzen untersucht und geguckt, wie gut die Giftstoffe aus der Luft herausfiltern. Und da gibt es zum Beispiel den Drachenbaum, der sieht aus wie so eine kleine Mini-Palme. Und diese Pflanze ist besonders gut bei Aceton. Also die könnten sich zum Beispiel Nagelstudios reinstellen. Und dann gibt es noch eine Pflanze mit quasi Superkräften. Das ist die Bromelie. Die schafft es in den Tests, 6 von 8 Stoffen in großen Mengen aus der Luft zu filtern. Das war zwar unter Laborbedingungen, aber jetzt wollen die Forscher gucken, ob das auch im Wohnraum so funktioniert.
So, jetzt haben wir viel über Dinge gesprochen, die uns krank machen, Drogen und Gifte. Und jetzt brauchen wir noch was, eine Pille, die uns wiederherstellt.
Ja, schnell ein Medikament reinwerfen und dann geht's weiter. Ne? Das hoffen wir oft, dass es so geht. Und dann machen wir auch den Fehler, schnell wieder auf Party zu gehen. Aber viele Medikamente vertragen sich nicht gut mit Alkohol. Der Alkohol löst Barrieren in den Tabletten zu früh und die Wirkstoffe werden dann nicht nach und nach abgegeben, sondern alle auf einmal. Eine Forscherin aus Graz in Österreich hat jetzt aber kleine Wirkstoffkügelchen entwickelt, die Alkohol standhalten sollen. Sogar 40-prozentige Getränke halten die Kugeln aus, also auch Schnaps wäre drin. Und dazu sind die Kügelchen mit speziellen Blockern ausgestattet. Hintergrund ist aber jetzt nicht der Partygänger, sondern die Therapie von Schmerzpatienten. Da gibt es nämlich auch viele, die alkoholkrank sind.
Also vielleicht passen irgendwann auch wieder Tabletten und Alkohol zusammen. Das war das Neueste aus den Wissensnachrichten. Danke, Aglaya.
Wetter.
Bis in den Abend gibt's fast überall strahlenden Sonnenschein. Nur im Nordosten ziehen Wolken durch. Morgen gibt's wieder schönstes Sommerwetter und über 30 Grad. Nur im Norden sind wieder ein paar Wolken mit dabei. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.